Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, ich freue mich eigentlich mit euch ganz besonders wieder auf diese Feste einzugehen, auf diesen Fest einzugehen, auf dieses Fest einzugehen. Ich will nochmal hören, was für ein Fest haben wir heute? Was für ein Fest feiern wir? Jemand von Kindern? Von kleineren? Erntedankfest. Wisst ihr, was das, von welch einem Fest das abgeleitet wurde? Von welchem biblischen Fest? Laubhüttenfest. Wenn ich fragen würde, was weißt du über das Laubhüttenfest? Was könntest du über das Laubhüttenfest sagen? Ihr dürft mithelfen. Laubhüttenfest. Sieben Tage, ja, eine Woche wurde es gefeiert. Laubhütten sagt irgendwas für sich. Genau. Wisst ihr, es ist etwas ganz Faszinierendes mit diesen Festen. Und zwar, wo ich jetzt mit diesen Festen mich auseinandergesetzt habe, dachte ich, oh Herr, warum muss ich schon diesen Sonntag darüber predigen? Kannst du nicht noch ein Jahr warten? Ich komme mir vor wie ein Kind, das durch Schlüsselloch guckt. Und ein jeder, der durch Schlüsselloch mal geguckt hat, der weiß, wie viel man sieht. Ja? Es ist sehr begrenzt. Es ist wirklich nur so ein Punkt. Und du kannst auch nicht mal den Punkt schieben. Das ist ein vorgegebener Punkt. Bumm, der ist da vorne irgendwo vor dir. Und den siehst du und du kannst nicht mal um die Ecke gucken, was ist denn da oder da. Und so kam ich mir vor. Und ich musste feststellen, es ist eigentlich, ich bin nicht der Einzige, dem es so geht. Denn wo Petrus geschrieben hat und im ersten Petrusbrief sagt er, dass die Propheten, die über das Heil geweissagt haben, die haben selber nachgeforscht, auf welch eine Zeit das kommt, auf welch eine Zeit sie weissagen. Denn es war ihnen nicht klar, sie haben nachgeforscht. Und selbst die Engel im Himmel, für sie war das interessant, diese ganze Ausführung des Heils Gottes, was Gott wirklich macht. Denn auch ihnen ist das nicht bekannt. Also die Engel kennen den Heilsplan Gottes nicht. Diese Feste haben alle etwas zu tun mit dem Heilsplan Gottes. Es gibt einen festgesetzten Plan Gottes, nachdem Gott vorgeht. Es ist nicht einfach so, was machen wir denn? Oh, wir machen das, jawohl. Oder dass er seine Engel fragt, was denkt ihr denn? Was sollen wir an diesem Tag machen? Habt ihr eine Idee? Und dann kommt ein Vorschlag von hier und da. Nee, so ist es nicht. Gott hat einen festgesetzten Plan vor Ewigkeiten gefasst und der wird durchgezogen. Und wisst ihr was? In den Festen ist dieser Heilsplan drin. Wenn ihr das dritte Buch Mose aufmacht, Kapitel 23, da haben wir diese Feste. Und diese Feste sind eingeteilt, man könnte sagen, auf zwei Teile sind diese Feste eingeteilt. Und zwar müssen wir wissen, wir haben heute Oktober, ja, Erntedankfest, glaube ich, war auf unserem Kalender, ich meine im September, oder? Ja? Heute? Oh, auf dem Kalender ist heute? Okay, irgendwo hatte ich mich verguckt. Aber es variiert meistens zwischen Ende September und Oktober, ja, unseres Fest. Das Fest in Israel, die Feste, die Gott angeordnet hat, es waren sieben Feste, die wir hier vorfinden. Das sind sieben Feste des Heilsplanes Gottes. Und zwar sind die ersten drei Feste sind in einem Bereich, man nennt es auch im Frühlingsbereich, und die anderen drei Feste sind im Herbstbereich. Also es fängt an mit dem Nisan, also der Monat Nisan, das war der erste Monat und da waren die Feste wie Passa, wie ungesäuerten Brote und Was war das nächste Fest? Erstlingsgabe, jawohl. Und dann nach 50 Tagen war dann Pfingsten. Das waren die Feste des Frühlings. Und als Jesus gekommen ist, dann wurden diese vier Feste auf die Sekunde genau erfüllt. Diese Feste waren damals gegeben worden als Feste, als Prophezeiungen, wann es geschehen wird. Und als Jesus kam, hat er diese Feste erfüllt. Und wisst ihr was? Diese Herbstfeste, die im Monat Tischri stattfinden, das ist in unserer Zeit September, Oktober. Es sind haargenau die Zeitpunkte, die Feste, die Ereignisse, die sich genau dann erfüllen würden, werden, wenn, als wie sie Gott geplant hat. So. Nicht einen Tag früher, nicht einen Tag später. Daher, vielleicht bist du verdutzt, wenn ich dir das sage, aber das Kommen unseres Herrn Jesus Christus auf diese Erde, seine zweite Wiederkunft, kann nicht irgendwann geschehen. Unser Herr und Heiland wird nicht irgendwann kommen, sondern er wird genau dann kommen an dem Fest der Posaunen. Ja? Nicht irgendwann mal mitten im Jahr, sondern dann, wo es Gott vorgesehen hat. Genauso wie an diesen Festen. Christus ist gestorben, er wurde hingerichtet an dem Fest, am Passafest, wie Gott es geplant hat. Haargenau zu der Stunde, wo das Passalam geschlachtet wurde, wurde Christus geschlachtet. Dann war das Fest der ungesäuerten Brote. Man ist durch das Haus gegangen und hat den Sauerteig rausgefegt. Es gab keinen Sauerteig. Ein Tag nach dem Passa. Ja, es wurde das Passa geschlachtet, am nächsten Tag war das Fest der ungesäuerten Brote. Dann ging man durchs Haus und man kehrte den Sauerteig raus. Die Israeliten haben bis jetzt sozusagen wie ein Spiel. Und zwar, dass die Mutter ein Stückchen Sauerteig irgendwo im Haus versteckt und der Vater geht mit den Kindern durchs Haus und sucht dieses Stückchen Sauerteig. Und es wird dann genommen mit ihren Geräten, das haben sie alle ziemlich einig, und es wird gefunden, es wird aufgekehrt mit einer Feder auf einen Holzlöffel und es wird rausgebracht. Es ist das Symbol an diesem Tag, wo ist die Sünde verschwunden. Christus ist begraben, er ist nicht mehr dort und somit ist die Sünde weg. Ja, die Sünde ist ab dahin weggewischt worden, denn das ist das Bild vom Sauerteig, das ist das Bild der Sünde und das ist in Christus erfüllt worden, es geht weg. Dann ist es der Tag der Erstlingsgabe, das ist da, wo Christus auferstanden ist. Und genauso sind jetzt die nächsten, dann kommt Pfingsten, ne, nach 50 Tagen und das ist alles im Frühling geschehen, ja, am Stück. Christus hat das erfüllt. Und jetzt kommen die Feste des Posaunenschals, der Versöhnungstag und Laubhüttenfest. Diese drei Feste, die werden dann erfüllt, wenn Christus wiederkommt. Du denkst vielleicht, Momente mal. Jesus hat gesagt, niemand weiß den Tag noch die Stunde. Ich weiß sogar, wo es steht. Das hat Jesus gesagt. Richtig. Das hat er gesagt. Damit setze ich auch keinen Termin, wann der Herr wiederkommt. Aber Gott hat gesagt, wann es geschehen wird. Und zwar genau am Fest der Posaunen, am Fest des Hörnerschals. Ich möchte euch ein paar Bibelstellen nennen, um zu zeigen, dass wenn der Herr darüber spricht, dass dieser Tag verborgen ist, dass er unbekannt ist, dass er wie ein Dieb in der Nacht kommt, dann spricht er nie von Kindern Gottes. Es geht niemals diese Botschaft an Kinder Gottes, dass sie nicht wissen. Denn die Kinder Gottes sollten wissen, wann der Herr kommt. Gehen wir zum Beispiel zur Offenbarung Kapitel 3. Da ist eine tote Gemeinde. Finden wir wieder im Kapitel 3. Und was sagt der Herr an diese tote Gemeinde? Ich lese Vers 1. Und dem Engel der Gemeinde in Sarde schreibe, das sagt der, welcher die sieben Geister Gottes, die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst. That's it. Ja? Du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Und zu dieser Gemeinde in Vers 3. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und bewahre es und tue Buße. Wenn du nun nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Also einer Gemeinde, die tot ist, der sagt der Herr, ich werde über dich kommen wie ein Dieb. Das Gleiche sehen wir zum Beispiel in Offenbarung 3, 17, dass der Gemeinde zu Laodicea ist ebenfalls so ein Fall, genauso wie diese tote Gemeinde. Ich lese nur auszugsweise, nur Vers 18. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Also es ist eine Gemeinde, die vor Gott wirklich nackt ist. Sie hat nichts. Sie ist keine lebendige Gemeinde. Wisst ihr, dieser Ausdruck, woher es kommt, wie es hier steht, und weiße Kleider, damit du bekleidet bist und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Das ist jetzt nicht von der Schrift, aber von der jüdischen Tradition, von der, also so wie es wiedergegeben wird, dass der hohe Priester die Verantwortung hatte, dass die Tempelwache in der Nacht auch wirklich gewacht hat. Ja, ihr wisst, dass der Tempel Wachen hatte. Warum? Dort im Tempel waren die größten Schätze des Landes. Ja, und da musste gewacht werden. Und es gab Tempelwachen. Und der Priester ging nachts herum, und der hohe Priester ging nachts herum, und deswegen war er auch bekannt wie der Dieb in der Nacht. Ja, im Sprachgebrauch der Juden war der hohe Priester bekannt unter diesem Namen, der Dieb in der Nacht. Warum? Wenn die Nachtwache geschlafen hat, so ging er hin und hat mit der Zange Kohle genommen von dem Altar und hat es ihnen auf das Gewand gelegt. Und es hat Feuer gefangen. Und was machte er? Gewand ab. Ja? Und so lief er praktisch nackig, also nackig bis auf die Unterbuchs, lief er dann durch den Tempel. Und aus diesem Grund kommt jetzt dieser Ausdruck, den Jesus hier gebraucht. Leute, passt auf, wacht, damit ich nicht über euch komme wie ein Dieb in der Nacht. Diese Leute schlafen. Also ebenso ein Bild, für wen Jesus als Dieb in der Nacht kommt. Für Menschen, die tot sind, für Menschen, die kein Leben in sich haben, für Menschen, die da, wo sie wachen sollten, am Schlafen sind. Es gibt noch viele andere Stellen, wie in Matthäus 25, wo es um die Jungfrauen geht. Da sehen wir wieder dieses Bild, wer nicht vorbereitet ist, wer die Stunde nicht kennt, die Törichten. Das sehen wir, wo Jesus über den Verwalter spricht in Lukas 12, ich überspringe diese Stellen, nur noch aus 1. Thessalonicher 5, Vers 1. 1. Thessalonicher 5, Vers 1. Von den Zeiten und in den Zeitpunkten aber braucht man euch, Brüder, nicht zu schreiben, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Jawohl, das war die Stelle, die ich kannte. Das ist das Problem, dass oft einfach nur ein Vers gelesen wird und nicht weiter. Liest weiter. Wenn es zu Vers 4 kommt. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an und so weiter. Leute, für Kinder Gottes ist dieser Tag nicht unbekannt. Warum? Weil Gott ihn offenbart. Und jetzt möchte ich mehr das Laubhüttenfest, sondern auf diese Feste des Herbst eingehen. Dann, wenn Jesus wiederkommt, die Feste, die er erfüllt bei seiner Wiederkunft. Warum können wir uns so sicher sein, dass es wirklich am Fest der Posaunen stattfinden wird, im Monat Tischri. Denn, jetzt führe ich euch ein bisschen durch das Alte Testament, durch ein paar Stellen und zeige einige Begriffe, auch die hier im dritten Buch Mose, Kapitel 23, wo diese Feste erwähnt werden, diese Begriffe verwendet werden und was sie vom Hebräischen wirklich bedeuten. Und zwar lese ich nur 23, Vers 2. Rede zu den Kindern Israels und sage zu ihnen, das sind die Feste Jahwes, zu denen ihr heilige Festversammlungen einberufen sollt. Dies sind meine Feste. Also Gott bekennt sich ganz klar und deutlich und sagt, hört zu, damit ihr nicht verwirrt werdet, das sind nicht die Feste der Israeliten. Ja? Das sind nicht Traditionen oder Sitten des Volkes Israel. Gott sagt, das sind meine Feste, die ich einordne. Und jetzt wird es spannend. Bei uns steht hier einfach, das sind Feste. Ja? Und fertig. Was verbinden wir mit einem Fest? Party. Gutes Essen. Also ein Fest ohne gutem Essen ist kein Fest. Ein Fest ohne Fröhlichkeit, ohne Freude ist kein Fest. Okay? Das sind für uns Feste. Aber es ist eingeschränkt. Das bedeutet es auch im Judentum, auch im Hebräischen. Und gleich werden wir sehen, dass Gott das auf jeden Fall meint. Aber das ist sehr eingeschränkt. Das, was Gott hier unter Fest meint, ist Moed. Und Moed bedeutet im Hebräischen eine Versammlung und nicht nur eine Versammlung, sondern eine bestimmte Zeit, wie eine bestimmte Zeit auf dem Terminkalender. Also eine eingetragene Zeit in einem Terminkalender, eine feste, bestimmte Zeit. Und Gott zeigt uns hier auf, das ist mein Terminkalender. Das müssen wir verstehen. Gott offenbart hier seinen Terminkalender. Wir dürfen durch Schlüsselloch genau auf seinen Terminkalender gucken. Und Gott sagt, hier auf meinem Terminkalender habe ich euch etwas gegeben. Aber es wird noch spannender, es wird noch viel spannender. Und zwar führe ich euch erstmal zu ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 24. Da, wo Gott das zum ersten Mal gebraucht und uns verweist, was er darunter versteht, unter diesem Moed. Also unter dieser festgesetzten Zeit, unter diesem Terminkalendereintrag. 1. Mose 1, 14. Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein, zur Unterscheidung von Tag und Nacht. Die sollen als Zeichen dienen und zur Bestimmung, was steht in euren Bibeln? Zeiten? Steht bei jemand was anderes? Ja, manche übersetzen Season. Also, ich lese nochmal. Und Gott sprach, es sollen Lichter in Himmelsausdehnung sein, zur Unterscheidung von Tag und Nacht. Die sollen als Zeichen dienen und zur Bestimmung der Zeiten, also der Saisons und der Tage und Jahre. Aber was Gott hier sagt, dass die Lichter, die er schafft, die sind dafür da als ein Zeichen und ein Zeichen, was er hier gebraucht ist, Oath, das bedeutet ein Signal. Also so wie zum Beispiel auch gebraucht wird eine Flagge, die vielleicht geweht wird und damit ein Signal gegeben wird, das ist, was dieses Wort Oath bedeutet, also ein Zeichen, eine Leuchte, wie wenn du auf einer Baustelle so ein Leuchtding dahinstellst, das leuchtet und Zeichen gibt, Vorsicht, Vorsicht. So sagt Gott, sie, diese Lichter, sollen als Zeichen dienen und als Moed, also als bestimmte Terminansagen auf meinem Kalender. Und genau das ist es, was Gott hier gebraucht. Das nächste ist, Ich lese nochmal 3. Mose 23, Vers 2. Das nächste ist, rede zu den Kindern Israel und sage zu ihnen, das sind die Feste, also die Moed Jahwes, zu denen ihr heilige Festversammlungen einberufen sollt. Heilige Festversammlungen. Hier wird's richtig spannend. Wisst ihr, vom Hebräischen ist es Mikraf und es bedeutet so viel wie eine Berufung einer Versammlung. Aber es bedeutet auch das Einberufen einer Probe. Und zwar buchstäblich, wenn geprobt wird, zum Beispiel für ein Theaterstück. Und die Leute kommen und sie üben. Sie ziehen sich an und üben für das Theaterstück oder für die Vorführung. Und das ist, was Gott ihnen sagt. Leute, meine Feste sind als Proben. Als Proben für was? Ihr probt für den echten Tag, wo es geschieht. Also jedes Mal, wo diese Feste gefeiert wurden, wie das Passa, tausende von Jahren, da haben sie geprobt für den einen Tag, wo der Messias wirklich kam. Und genauso das Posaunenfest, das Versöhnungsfest und auch das Laubhüttenfest waren auf Jahwes Terminkalender eingetragene Feste, die die Israeliten als Proben Jahr für Jahr halten sollten. Aus diesem Grund ist es wichtig, den Terminkalender Gottes zu kennen. Wisst ihr, wir gebrauchen heute den gregorianischen Kalender. Das ist nicht der Kalender Gottes. Es ist natürlich auch schwierig, überhaupt heute zu sagen, durch den Lauf der Zeit, es gibt viele Kalender, auch selbst bei den Juden. Der meistgebrauchte Kalender ist der Kalender von Hallel. Also das wurde ungefähr im Jahr 320 bis 380 wurde es von einem Rabbiner festgesetzt. Das ist der Kalender, der meist gebraucht wird. Aber es gibt auch noch andere und das variiert ein bisschen. Und mir scheint so, das, wo Jesus sagt, niemand weiß genau den Tag noch Stunde. Das Interessante ist ja auch mit diesem Fest der Posaunen. Es ist ja abhängig von den Monden. Ja? Und das ist am ersten Tag. Ja? Am ersten Tag. Und da ist da, also mit der ganzen Mondgeschichte habe ich mich nicht wirklich auseinandergesetzt, aber das ist da, wo der Neumond herauskommt und der alte Mond. Er ist ja der Vollmond und dann verschwindet er, so viel ich weiß. Ja, da könnten jetzt Irrtümer sein, weil mit den Monden, da habe ich mich nicht mit der Astrologie und so nicht auseinandergesetzt, nur mit den biblischen Festen. Aber was ich sagen möchte, dieser Begriff, niemand weiß den Tag noch die Stunde, bezieht sich eher darauf, dass man selbst dieses genaue Datum nicht weiß, nicht festsetzen kann. Aber man weiß ganz genau, er kommt am Fest des Hörnerschalls. Er kommt am Fest der Posaunen. Warum? Warum kommt er dann? Dafür müssten wir gucken, wofür das ein Symbol war. Wofür sollten sie proben? Das Fest der Hörnerschalls, wofür war es da? Sorry, ich bin hier zeitlos, gell? Ja, auch. Ich weiß nur, dass wir später angefangen haben. Bin ich schon? Okay, ich fasse mich kurz. Wo ist das Amen? Okay, wenn wir zum Fest der Posaunen jetzt gehen und einfach gucken, was hatte Gott damit beabsichtigt? An diesem ersten Tag am Tischri, was bei uns September, Oktober ist, dieser Monat, da sollte am ersten Tag dieses Monats sollten Hörner geblasen werden. Also das Schöpperhorn sollte geblasen werden. Wir können es nachlesen. Wir haben, wenn wir die Bibel aufhaben, 3. Buch Mose 23 von Vers 23. Und Jahwe redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israels und sprich, im siebten Monat, am ersten des Monats, soll ein Ruhetag für euch sein, ein Gedenken unter Hörnerschall, eine heilige Versammlung. Ihr sollt keine Werktagsarbeit verrichten, sondern Jahwe ein Feueropfer darbringen. Also, hier nochmal, Festversammlung, ja, die er hier verwendet, ist genau wieder das gleiche Wort. Also diese Übstunde sollt ihr einrichten. Ihr sollt eine Probe einrichten und es soll Hörnerschall ertönen. Wenn ihr durch das Alte Testament geht, so werdet ihr sehen, Hörnerschall, das Blasen der Trompete war für einige Dinge gebraucht. Und zwar im vierten Buch Mose, Kapitel 10, Vers 2 oder auch von 1, wird uns einiges beschrieben. Und zwar lese ich das: Mache dir zwei silberne Trompeten, in getriebener Arbeit sollst du sie machen und sie sollen dir dazu dienen, die Gemeinde zusammenzurufen. Das war das allererste, was Gott nennt. Die waren dafür da, um die Gemeinde zusammenzurufen. Und die Heerlager aufbrechen zu lassen. Und dann wird erklärt, Vers 3, wenn man in beide stößt, was dann gemacht werden soll, soll sich die ganze Gemeinde vor dem Eingang der Stiftshütte vorfinden. Dann Vers 4, wenn man nur eine stößt, sollen sich die Fürsten, die Häupter der Tausenden von Israel zu dir versammeln. Dann Vers 5, wenn aber Lärm geblasen wird, so sollen die Lager aufbrechen, die gegen Osten liegen und so weiter. Also wenn Lärm geblasen wurde, aufbrechen. Wenn die beide posaunt haben, so sollte sich die Gemeinde versammeln. Wenn man nur in ein stößt, so sollten sich die Fürsten versammeln. Also es war, der Schall der Posaune war immer Achtung, Achtung. Ja? Hört, hört, hier ist eine Botschaft. Hier geschieht jetzt etwas und sie sollten darauf achten, wie der Lärm der Posaune ist, welch ein Schall kommt. Also das war jetzt für die Menschen, ja, die Menschen sollten darauf achten. Wenn ihr hier nochmal zurückgeht und Vers 24 liest im dritten Buch, Kapitel 23, so sagt er auch in Vers 24, ein Gedenken unter Hörnerschall. Es soll ein Gedenken sein. Etwas für euch zum Denken und etwas für Jahwe, also für Gott zum Denken. Im vierten Buch Mose, ebenso in dem gleichen Kapitel, Kapitel 10, Vers 9, sagt Gott auch, und wenn ihr in die Schlacht zieht, in eurem Land, gegen eure Feinde, der euch bedrängt, also die Feinde, die euch bedrängen, so sollt ihr Lärm blasen mit den Posaunen, mit den Trompeten, damit an euch gedacht wird vor dem Herrn. Also es ist ein Gedenken beiderseits. Es ist ein Gedenken des Volkes, was Gott macht, und es ist ein Gedenken Gottes an das Volk. Warum ist es wichtig, da wirklich aufzupassen auf den Hörnerschall? Erinnert ihr euch an 1. Korinther 14, Vers 8, wo Paulus sagt, ebenso auch, wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten, wenn du nicht erkennen kannst, wie die Posaune schallt? Ist es eine Posaune? Sind es zwei Posaunen? Ist das ein richtiger Ton? Also ist da eine Melodie drin oder wird einfach Lärm geblasen? Es war enorm wichtig zu begreifen, zu verstehen, was für ein Ton es war. Warum? Wie soll man sonst in den Krieg ziehen? Und Paulus natürlich, wir kennen den Kontext in Kapitel 14. Es ging um undeutliche Rede, um Zungenrede in der Gemeinde. Und dass Paulus sagt, Leute, wenn einer Zungen redet und das keiner versteht, dann wäre das genauso, wie damals die Posaune geblasen wurde und man versteht nicht, was geblasen wird. Das ist sinnlos. In Psalm 89 sagt Gott, glückselig ist das Volk, das den Jubelruf, schade, übersetzt Schlachter, Aber im Hebräischen ist es genau dieses gleiche Wort vom dritten Buch Mose 23, hier, was Gott gebraucht, von diesem Schall der Posaune, der ertönen soll, sagt Gott, glückselig ist das Volk, das diesen Schall der Posaunen kennt. Im Licht deines Angesichts wandeln sie. Leute, wenn wir den Schall der Posaunen kennen, wenn uns das bekannt ist, wenn wir diese Zeit verstehen, dann heißt es, im Licht deines Angesichts zu wandeln. Das sind Leute, die wandeln im Wort Gottes, das sind Leute, die im Licht Gottes wandeln, also aufgedeckt wandeln. Sie wissen, wo sie wandeln. Sie kennen die Zeiten. Sie wandeln im Licht. Es ist ihnen bekannt. Und warum sage ich das, dass dieses Fest der Posaunen wirklich die Wiederkunft des Herrn ist? Weil im Neuen Testament durchgehend die Wiederkunft des Herrn ganz klar und deutlich damit identifiziert wird, dass der Schall der Posaune ertönt und dann der Herr wiederkommt. Warum? Weil Gott eine Zeit festgesetzt hat, weil Gott uns hineinblicken lässt durch das Schlüsselloch auf seinen Terminkalender, Moed, ja, auf diese bestimmte festgesetzte Zeit und dass das Volk diese Feste feiern sollte als Übstunden. Zum Beispiel Matthäus 24, Vers 31. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von dem einen Ende des Himmels bis zu ihrem anderen Ende. 1. Thessalonicher 4, 16. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und also die Stimme des Erzengels ist hier die Schofar, also die Posaune. Das übersetzt, also eine andere Übersetzung, die jüdische Übersetzung. Ich habe jetzt nicht den ganzen Vers davon, also aber die setzen das sofort rein. Die Stimme des Erzengels, also die Posaune, den Schöpperhorn. Posaune Gottes erschallt vom Himmel herkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. 1. Korinther 15, 51, siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, werden aber alle verwandelt werden. Wann? In einem Nu, in einem Augenblick bei der letzten Posaune und so weiter. Ihr Lieben, das Neue Testament ist gefüllt davon, die Wiederkunft des Herrn geschieht dann, wenn der Schall der Posaune ertönt. Und dann wird der Herr wiederkommen. Ist das nicht schön? Ich möchte zum nächsten Fest gehen. Also an diesem Fest der Posaunen kommt der Herr wieder. Das ist der erste Tag des Monats. Ja? Dann vergehen 10 Tage. Ich weiß es nicht, ob in diesen 10 Tagen, ob die Gemeinde mit dem Herrn sein wird, weil wir begegnen ihm in der Luft, ja, im Himmel und also in dem sichtbaren, unsichtbaren Himmel, auf jeden Fall 10 Tage vergehen. Dann, ja, und ich bin mir überzeugt, weil das genau sich so erfüllt hat in den Frühlingsfesten, auf den Tag genau, wie Gott es gesagt hat, buchstäblich, ein Tag nach dem anderen, nicht symbolisch, dass nach 10 Tagen kommt Tag der Versöhnung. Wisst ihr, wofür der Tag der Versöhnung da war? Es war ein Tag der Versöhnungen für das Volk Israel, nicht für die Nationen, nicht für die Welt. Wisst ihr, dass wenn der Herr wiederkommt, erstmal werden wir entrückt werden und wir begegnen dem Herrn in der Luft. Aber für Israel kommt er auf den Ölberg. In 10 Tagen später kommt der Herr auf den Ölberg für das Volk Israel. Und das ist interessant, wenn ihr hier im dritten Buch Mose, Kapitel 23, liest, wie es beschrieben wird. Hier wird es nur kurz beschrieben. Im Kapitel 16 werden dann die ganzen Opfer und so weiter beschrieben. Aber was hier heraussticht, so heißt es in Vers 27, sie sollen ihre Seelen demütigen. Vers 29, die sich an diesem Tag nicht demütigen, Also die sollen ausgerottet werden, okay? Da wird nicht zimperlich gehandelt. 32, und ihr sollt euch demütigen. Dreimal wird in diesem Text im Zusammenhang mit dem Tag der Versöhnungen für das Volk Israel gesagt, dass die sich demütigen sollen. Und das ist genau das, was geschehen wird. Ja, wir haben dieses Fest schon mal betrachtet. Das ist das, was beim Volk geschehen wird. Sie werden gedemütigt werden und sie werden sich demütigen, denn sie werden den anerkennen, den sie zerstochen haben. Also sie werden Christus anerkennen. Sie werden den anerkennen, gegen den sie waren. Das andere, was hier auch dreimal erwähnt wird, ihr sollt keine Arbeit tun, in Vers 28 keine Arbeit tun, in Vers 30, der an diesem Tag irgendeine Arbeit verrichten, die will ich vertilgen, genauso wie die sich nicht demütigen. Vers 31, ihr sollt keine Arbeit verrichten, dreimal demütigen und dreimal keine Arbeit verrichten. Wisst ihr, auch das ist so ein wunderbares Bild des Heils in Christus Jesus, dass sie Christus anerkennen, die Rechtfertigung durch Christus und nicht die Rechtfertigung durch die Arbeit, die Rechtfertigung durch das Tun des Gesetzes. Liest Hebräerbrief, da wird es sehr gut beschrieben. Also, das Fest der Versöhnungen geschieht mit Israel. Israel wird versöhnt mit Gott. Es vergehen 5 Tage, dann kommt das Laubhüttenfest. Nach 5 Tagen kommt das Laubhüttenfest. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Ja. Sorry, wenn man so fragt, gibt es bestimmt 2 Meinungen. Irgendeine wird nicht respektiert. Tut mir leid, ich entschuldige mich für die, die nicht respektiert wurde. Also, das nächste Fest, auch am gleichen Monat Tischri, am 15. Tag, also Fest der Posaunen am 1. Tag, am 10. Tag, Fest der Versöhnungen am 15. Tag, das Laubhüttenfest. Ich lese von Vers 33. Und Jahwe redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israels und sprich, am 15. Tag dieses 7. Monats soll Jahwe das Laubhüttenfest gefeiert werden. 7 Tage lang. Am 1. Tag ist eine heilige Versammlung. Da sollt ihr keine Arbeit verrichten. 7 Tage lang sollt ihr Jahwe ein Feueropfer darbringen. Und am 8. Tag sollt ihr eine heilige Versammlung halten und Jahwe ein Feueropfer darbringen. Es ist eine Festversammlung. Da sollt ihr keine Arbeit verrichten. Das sind die Feste Jahwes, zu denen ihr heilige Versammlungen einberufen sollt, um Jahwe Feueropfer, Brandopfer, Speisopfer, Schlachtopfer und Trankopfer darzubringen. Jeden Tag das, was vorgeschrieben ist. Zusätzlich zu den Sabbaten des Jahwe und zu eurer Gabe und zusätzlich zu allen euren Gelübden und allen euren freiwilligen Gaben, die ihr Jahwe gibt. Also es sind feste Opfer, die hier dargebracht werden, also unbeschränkt, oder die Opfer, die ihr freiwillig bringt, die sonst jeden Tag gebracht werden, werden hier nicht gezählt. Ne? Vers 39. So sollt ihr nun am 15. Tag des 7. Monats, wenn ihr den Ertrag des Landes eingebracht habt. Und hierzu möchte ich noch etwas kurz sagen. Das ist vielleicht verwirrend, wenn man das erste Mal liest, aber es gab 3 Erntefeste. Ja? 3 Erntefeste. Das erste Erntefest war das Fest, das Erntefest der Einbringung der Gerste. Deswegen, wo Jesus auferstanden war, das war die Erstlingsfrucht der Gerste. Ja? Da war das dieses Fest, Erntedankfest der Gerste. Zweitens, was? Nein. Zweitens war Pfingsten. Das war ein Erntefest. Pfingsten, das, was Christian erwähnt hatte, das war die Einbringung des Weizens. Drittens, das war das Fest am Ende des Jahres. Mit dem Monat Tischri hat das Jahr aufgehört. Also hat das biblische Jahr aufgehört. Und am Ende des Jahres wurde die Frucht eingebracht. Ich hatte hier irgendwo noch... naja, jetzt finde ich das auf die Schnelle nicht, aus dem Alten Testament, wo ausdrücklich nochmal erwähnt wird, dass das am Ende des Jahres ist. Vielleicht finde ich es noch hier. Also, dieses Fest war ein Fest der Ernte, wo die Früchte eingebracht wurden. Okay? Und das war am 7. Monat, Ende des Jahres. 7 Tage lang, Vers 39, 7 Tage lang, am ersten Tag ist ein Feiertag und am 8. Tag ist auch ein Feiertag. Ihr sollt aber am ersten Tag Früchte nehmen von schönen Bäumen, Palmzweigen und Zweigen, von dicht belaubten Bäumen und Buchweiden, und ihr sollt euch 7 Tage lang freuen vor Jahwe, eurem Gott. Und so sollt ihr Jahwe das Fest halten, 7 Tage lang im Jahr. Das soll eine ewige Ordnung sein für eure künftige Geschlechter, dass ihr dieses im 7. Monat feiert. 7 Tage lang sollt ihr in Laubhütten wohnen. Alle Einheimischen in Israel sollen in Laubhütten wohnen, damit eure Nachkommen wissen, dass ich die Kinder Israels in Laubhütten wohnen ließ, als ich sie aus dem Land Ägypten herausführte. Ich, Jahwe, bin euer Gott. Und Mose verkündete den Kindern Israels die Feste Jahwes. Also das Laubhüttenfest, wofür war das da gewesen? Wofür haben die Probe gemacht? Was war da drin? Also als erstes ist es auffallend, klar, ein Erntefest, ja, da wurde am Ende des Jahres wurde geerntet, also die Ernte wurde reingebracht, die Bäume und so weiter wurden abgeerntet. Dann sehen wir, dass sie Laubhütten machen mussten. Und das ist auch nochmal interessant. Wisst ihr, dass mit diesem Monat Tischri die Regenzeit anfing? Wo wir hier fuhren, habe ich zu Nelly gesagt, eigentlich ist das Wetter heute richtig passend. Warum? Weil genau das geschah in Israel. Die gute Zeit, die Sommerzeit, die warme Zeit war vorbei. Und jetzt ordnet Gott, raus mit euch, jetzt wird gezeltet. Hallo? Könnten wir das nicht einen Monat früher machen? Nein, jetzt wird gezeltet. Und die Laubhütten waren so, die haben von außen, war das vielleicht winddicht, aber auf dem Dach mussten nur Laubzweige drauf sein, geschmückt mit Früchten und so weiter und so fort. Und du musstest durchgucken können, dass du den Himmel siehst. Ja, du würdest sagen, Mahlzeit. Super. Ja? 7 Tage ohne Dach in der Regenzeit. Herr, was hast du vor? Und wisst ihr, das sind Dinge, die wir beim Bibellesen wissen müssen, dass wir objektiv lesen, dass wir verstehen, okay, was plant Gott da? Denn Gott plant mit ihnen, dass sie eine Übstunde machen. Für wann? Für sein richtiges Erscheinen. Also auf was weist es hin? Als allererstes das Einbringen der Ernte. Die Ernte wird eingebracht. Wenn Jesus wiederkommt, so ist es Freude für den einen. Es ist Freude für den, der bereit ist, der auf ihn wartet, der zu ihm gehört. Aber es ist auch das Einbringen der Ernte und somit ist es auch Gericht für die anderen. Nur ein paar Tage später, im gleichen Monat, 15 Tage später, ist das Einbringen der Ernte. Und da möchte ich uns verweisen auf Matthäus 13 von Vers 24. Erzählt Jesus ein Gleichnis. Ein anderes Gleichnis legt er ihnen vor und sprach: Mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging weg. Als aber die Saat aufsproßte und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut. Es kamen aber die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm: Herr, Hast du nicht guten Samen auf den Acker gesät? Woher hat er denn Unkraut? Er aber sprach zu ihnen, ein feindseliger Mensch hat dies getan. Die Knechte aber sprachen zu ihm, willst du denn, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber sprach, nein, damit ihr nicht etwa beim Zusammenlesen das Unkraut zugleich mit ihm den Weizen ausrauft. Lasst beides zusammenwachsen bis zur Ernte. Lasst beides bis zur Ernte. Hier an diesem Fest, Laubhüttenfest, war das Fest der Ernte. Lasst das bis zu diesem Tag. Und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen, lies zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündeln, um es zu verbrennen. Den Weizen aber sammelt in meine Scheunen. Dann entließ er von Vers 36, hier erklärt Jesus selbst dieses Gleichnis. Dann entließ er die Volksmenge und kam in das Haus und seine Jünger traten zu ihm und sprachen, deute uns das Gleichnis vom Unkraut des Ackers. Er aber antwortete und sprach, der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen, der Acker aber ist die Welt, der gute Same aber sind die Söhne des Reichs, das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen. Der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters. Hier ist das Laubhüttenfest. Die Schnitter aber sind Engel. Wie nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrennen wird, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle Ärgernisse zusammenlesen und die gesetzlos tun. Und sie werden sie in die Feuerofen werfen. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat, der höre. Das ist genau die gleiche Botschaft, die auch Johannes den Leuten schon vorher verkündet hat, die zu ihm kamen und eine Scheinfrömmigkeit darstellten, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, dass er ihnen gesagt hat, Leute, es kommt nach mir einer, er wird Weizen von Spreu trennen, das eine wird er in die Scheune bringen, das andere wird er verbrennen. Das ist genau das, was in Offenbarung 14 von Vers 14 geschrieben ist. Da ist die Erntezeit, wo die Sichel reingeworfen wird und wo die Kälte Gottes getreten wird und der Zorn Gottes sichtbar wird. Ihr Lieben, das ist nur ein Bild. Es ist das Bild der Ernte, aber das Bild selbst, ich denke, ich werde das hier einfach abkürzen und einfach nur kurz erwähnen. Wir haben dieses Fest, ist ein Fest der Freude. Es wird immer und immer wieder erwähnt. Das Laubhüttenfest war ein Fest der Freude. Und wenn ihr hingeht und die Traditionen der Juden euch mal ansieht, wie sie das Laubhüttenfest feiern, da ist Freude, davon kennen wir nichts. Wisst ihr, da ist ein Jubel. Selbst für uns, wir sind so, es muss alles ordentlich sein und es muss, da darf nicht viel Taram, Taram und so weiter. Wisst ihr, das Fest war schon, wie es organisiert war, wie sie reinkamen mit den Palmzweigen und wie sie geweifelt haben in alle Richtungen, in alle Himmelsrichtungen, nach oben, nach unten, wie im Vorhof der Frauen. Es waren große Lichter, die an diesem Tag angezündet wurden. Die waren 78 feet, also 78 feet high. Wer ist gut in Mathe? Ungefähr durch 3, Pi mal Daumen. Also sie waren 4 Stockwerke hoch, waren Lichter angezündet worden, dass du von Weitem sehen konntest. Da war ein Fest von Singen, Tanzen, ja, du hast richtig gehört, Singen, tanzen, jubeln, jauchzen. Und mit diesem Tanz gingen die Männer aus dem Frauenvorhof in den anderen Vorhof, den Vorhof der Männer. Es war ein Fest der Freude. Ja? Man hat sich gefreut. Warum? Christus kommt wieder im Laubhüttenfest. Er hat die Versöhnung mit Israel. Er hat Israel gerettet, hergestellt. Und jetzt ist ein Fest der Laubhütten, ein Fest der Freude. Hier ist das tausendjährige Reich, wo das Fest gefeiert wird. Das muss ich unbedingt noch vorlesen. Und zwar aus Sacharja, Sacharja Kapitel 14. Da seht ihr die Verbindung und die Anerkennung der ganzen Nationen, die noch übrig geblieben sind, die das nicht anerkennen, dass Gott jetzt auf Erden ist und herrscht, womit sie es zu tun haben werden. Ich lese erst noch Sacharja 14, Vers 3. Aber Jahwe wird ausziehen und gegen jene Heidenvölker kämpfen, wie damals am Tage seines Kampfes, am Tage der Schlacht, und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen. Das ist, wenn er wiederkommt beim Versöhnungstag für Israel. Das ist Tag 10. Okay? Der vor Jerusalem nach Osten zuliegt, und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, nach Osten und nach Westen hin, zu einem sehr großen Tal. Und so, ich überspringe ein paar Verse von Vers 16. Und es wird geschehen, dass alle Übriggebliebenen von allen den Heidenvölkern, die gegen Jerusalem gezogen sind, Jahr für Jahr heraufkommen werden, um den König, wer ist der König? Wer ist der König? Jesus. Jesus ist der König. Sie werden nach Jerusalem kommen, Jahr für Jahr, um den König Jahwe der Heerscharen anzubeten und was? Das Laubhüttenfest feiern. Vers 18. Und wenn Ägypten nicht heraufkommt, jetzt wird ein Beispiel genommen, selbst wenn Ägypten nicht heraufkommt, das wird dann die Plage sein auf Ägypten, mit welcher Jahwe die schlagen wird, die nicht heraufkommen wollen, um das Laubhüttenfest zu feiern. Vers 19. Das wird die Strafe für die Ägypter sein, die Strafe für alle Heidenvölker sein, die nicht heraufziehen, um das Laubhüttenfest zu feiern. Ja, das ist symbolisch. Dann werden wir in Laubhütten wohnen. Und Laubhütten zeigen aber noch etwas anderes. Darauf muss ich, auch wenn kurz, aber trotzdem eingehen. Laubhütten war immer ein Zeichen, dass du noch nicht angekommen bist. Ja, du bist noch nicht da, wo was eigentlich ist. Ja, niemand, der in einem Zelt wohnt, denkt, oh, super, hier bleibe ich. Ja? Sondern nach einer Zeltfreiz ist man froh, endlich mal ist die vielleicht vorbei, wo ist mein Bett? Das war ein Zeichen dafür, Leute, es wird herrlich sein, Jesus wird da sein, Jesus wird regieren diese 1000 Jahre, aber das ist noch nicht alles. Wir sind noch nicht angekommen. Gott hat einen neuen Himmel und eine neue Erde vorgesehen. Diese alte Erde, es wird vergehen, Gott wird es vernichten, Gott wird sie wegräumen, Gott wird sie mit Feuer verbrennen, und er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, auf der wir wohnen werden. Und das war ein Bild des Laubhüttenfestes, ja? Ein Bild der Freude, ein Bild der Gegenwart Gottes, dass man sich bewusst war, dass Gott hier ist, aber auch ein Hinweis dafür, es gibt noch etwas Besseres. Wir sind noch nicht angekommen. Der Herr hat einen neuen Himmel und eine neue Erde geschaffen. Und natürlich war das in diesem Zusammenhang selbst ein Hinweis auf die Gegenwart Gottes mit diesen Hütten. Denn Gott selber hat sich ein Zelt bauen lassen inmitten der Kinder Israel und hat inmitten der Kinder Israel gezeltet, gewohnt. Also die Gegenwart Gottes war sehr deutlich in diesem Fest da. Also, das ist so vielleicht in einem ganz schnellen Überblick über diese Herbstfeste Jahwes. Das sind feste Termine, die Gott festgelegt hat, und das Volk Israel sollte Übstunden haben, bis er wirklich kommt. Und ich finde, dass wir als Kinder Gottes uns irgendwo, ja, vielleicht wirst du sagen, ja, wir kannten es nicht anders, aber dass wir uns wenig geschert haben um die Termine Gottes, um die Feste Gottes, sondern wir haben unsere eigene Feste ausgedacht. Und das ist doch okay so. Also okay so in dem Sinn, niemand wird durch irgendein Fest gerettet oder verdammt. Aber wäre das nicht viel, viel sinnvoller, die Feste, die Termine Jahwes einzuhalten? Wessen Terminkalender ist denn wirklich wichtiger? Also, wenn ihr in euren Häusern Terminkalender habt, wisst ihr, welcher Terminkalender der wichtigste ist? Ich verrate es dir, der deiner Frau. Ja, das ist der wichtigste Terminkalender. Ja. Alles andere tut wohl daran, sich an diesen Terminkalender zu orientieren. Ihr wisst, geht's Mama gut, geht's allen gut. Ja? Geht's der lieben Frau gut, geht's allen gut. Hier würde ich sagen, wir tun gut daran, unsere Terminkalender an Gottes Terminkalender anzupassen. Denn Gott wird nicht an unserem Terminkalender erscheinen, sondern an seinem. Dann, wenn er gesagt hat, dass er kommen wird, dann wird er kommen. Dann, wenn er Israel versöhnen wird, an diesem Versöhnungstag, dann wird es sein. Und das Laubhüttenfest, das Fest der Freude, wird dann sein, wo er es gesagt hat. Wir könnten noch mit ein paar Gebeten abschließen.